So, meine verehrten Damen und Herren, ich war stehen geblieben dabei, Ihnen zu erklären, wie nun der Astrologe vorgeht. Der Astrologe hat also bis hierher, bis zu dieser Stelle zu deuten, eine bestimmte Kraft ist durch das Zielkreiszeichen in einer ganz bestimmten Weise getönt und sie wirkt sich akzentuiert in einem ganz bestimmten Lebensbereich, sage ich jetzt mal so, aus. Zum Beispiel den Mars im zweiten Feld, nehmen wir das mal als Beispiel, dann ist das Bedürfnis oder der Trieb, sich zu behaupten, sich durchzusetzen, besonders bezogen auf den Bereich der Sicherung der materiellen Existenz, der materiellen Lebenssicherung. Das ist dann also jemand, der sehr stark im Bereich, also sagen wir so, wenn es ums Geldverdienen geht, dann sehr starke Aktivität entwickelt und sehr starke Rivalität, der vielleicht dann als eine Konkretisierung dieser Deutung jetzt, der dann vielleicht ein sehr starkes Bedürfnis nach materieller Potenz, sage ich es mal so, ne, nach materieller Potenz hat. Was Ihnen an diesem Beispiel jetzt deutlich werden soll, ist Folgendes. Es handelt sich bei den Prinzipien, die ich Ihnen dort jetzt erklärt habe, wie Sie gesehen haben, um sehr, sehr allgemeine Prinzipien. Alle Menschen haben also diesen Maß, dieses Bedürfnis, sich zu behaupten. Die astrologischen Symbole verkörpern Grundnotwendigkeiten der menschlichen Existenz, elementare Grundnotwendigkeiten. Es gibt bestimmte Lebensbereiche, über die das Horoskop direkt niemals etwas aussagen kann. Denn Sie müssen sich überlegen, das, was aus dem Horoskop ersichtlich ist, das Horoskop ist das Strukturbild der, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Seele eines Organismus. Alle die Aussagen, die aus dem Horoskop ableitbar sind, sind direkt nur auf einem solchen Abstraktionsniveau sinnvoll. Wenn Sie also etwas aus einem Horoskop ableiten, dann muss das so allgemein sein, dass es auf jeden Organismus anwendbar ist. Aus einem Horoskop kann also nicht, dass ein Tier oder eine Pflanze eitel ist. Das ist sehr wichtig, dass Sie sich das klar machen. Die Aussagen aus dem Horoskop sind von ganz elementarer Natur. Sie beziehen sich auf Dimensionen der Existenz, die ganz grundlegend sind, so grundlegend, dass sie für Mensch, Tier und Pflanze gleichermaßen gelten. Wenn Sie also von einer Aussage wissen wollen, ob sie aus dem Horoskop überhaupt beantwortbar ist, dann fragen Sie, ob es eine Aussage ist, die auch auf ein Tier oder eine Pflanze anwendbar ist. Wenn Sie merken, sie ist so spezifisch, dass sie dort gar nichts Sinn macht, dann ist sie sicher auch aus dem Horoskop nicht beantwortbar. Es handelt sich beim Horoskop um ganz grundlegende Strukturen. So. Nun, wenn ich eine solche grundlegende Struktur habe und ich weiß nun aber, dass es ein Mensch ist, dann habe ich zusätzlich zu der Information, die das Horoskop mir gibt, natürlich noch die Information, dass es eine ganz bestimmte Art von Wesen ist, um das es sich hier handelt. Dann kann ich natürlich Aussagen machen, die resultieren dann aus der Kombination Horoskop und dem Wissen, es ist ein Mensch. Nicht mehr Horoskop allein, sondern Horoskop plus das Wissen, es ist ein Mensch. So, aber auch dann sind die Aussagen noch sehr, sehr allgemein. Zum Beispiel macht es überhaupt keinen Sinn, aus dem Horoskop Aussagen über Geld abzuleiten, wie ich das jetzt gerade lockererweise vorgespiegelt habe. Denn es gibt Gesellschaften auf der Erde, wo es kein Geld gibt. Die haben nicht einmal Eigentum in dem Sinn, wie wir Eigentum kennen. Den einzelnen Individuen dieser Gesellschaft gehört außer dem, was sie am Leibe tragen, nichts. Wie soll also ein Horoskop Aussagen über Geld beinhalten, wenn Geld keine allgemeine menschliche Kategorie ist? Das Horoskop ist anwendbar auf Menschen aller Zeiten, aller Kulturen. Es ist anwendbar auf den Steinzeitmenschen wie auf den hochzivilisierten Mitteleuropäer des 19., des 20. Jahrhunderts. Es ist auf den römischen Soldaten wie auf den NATO-Officer anwendbar. Es ist auf den Zulu in Afrika wie auf den Bundeskanzler Kohl anwendbar. Und man sieht es dem Horoskop nicht an, wer der Horoskopeigner ist. Also es ist klar, dass wenn das Horoskop eine solche Breite der Anwendung hat, dass nur das ganz Prinzipielle im Horoskop sichtbar sein kann, dass Aussagen über Geld deshalb dort nicht zu finden sein können, weil Aussagen über Geld eben nicht in jeder Gesellschaft sinnvoll sind, schon gar nicht bei Tieren. Wenn ich aber weiß, dieser Mensch ist in Mitteleuropa geboren und hat dort eine der für Mitteleuropäer üblichen Sozialisationen durchgemacht. Er ist also so jemand von nebenan. Wenn ich das weiß, dann weiß ich natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Form der Sicherung der materiellen Existenz mit Geld verknüpfen wird, die ist dann natürlich sehr naheliegend. Sie ist nicht im Horoskop vorgegeben, sie ist nicht zwingend, aber sie ist sehr naheliegend. Viele Aussagen, die Astrologen machen, die im Detail verblüffend treffend sind, sind nicht deshalb treffend, weil man das aus dem Horoskop etwa erkennen könnte, dass jemand geizig ist, sondern deshalb treffend, weil die Menschen üblicherweise wenig Fantasie haben, wie sie einen Konflikt, den sie in sich spüren, konkretisieren. Ganz bestimmte Konflikte werden in unserer Kultur an einer Hand abzählbaren Möglichkeiten immer wieder gelebt. Wenn jemand in sich das Bedürfnis oder diesen Drang spürt, dass eine Partnerschaft erneuert werden sollte, dann wird er eine Geliebte haben. Also in 60 oder 80 oder 90% der Fälle, weil ihm nichts anderes einfällt. Ja? Wenn er das Bedürfnis hat, seine soziale Position zu stabilisieren oder eine neue gesellschaftliche, also eine neue Rolle im Kollektiv, in dem er lebt, zu verkörpern, dann wird er seinen Beruf wechseln, weil ihm sonst nichts einfällt. Weil das halt der Weg ist, wenn man sowas spürt. Und wenn er merkt, dass er auf Freiersfüßen läuft, dann heiratet er halt. Was soll er sonst machen? So ist das halt bei uns. Ja? Das ist halt vorgezeichnet, was man macht, wenn man ganz bestimmte Bedürfnisse in sich spürt. Und wenn die Hormone eine Frau erreichen, dann kriegt sie halt ein Kind. Ne, also diese da. Ja, dann kriegt sie halt diesen Mutterinstinkt und dann, ne, dann ist halt das Thema. Das ist einfach zu einem sehr großen Teil wie so ein ausgelatschter Pfad durch den Urwald, ist das festgelegt, was wir machen, wenn wir bestimmte Dinge spüren. Und diese ausgelatschten Pfade durch diesen riesen Urwald, wo man viele tausend Wege gehen könnte, die latschen wir immer dem Vordermann hinterher. Ja? Weil der ja auch da lang latscht. Und diese Fantasielosigkeit, die führt dazu, dass die Menschen immer wieder den Sternen zu gehorchen scheinen. Sie gehorchen nicht den Sternen. Die Sterne machen geneigt. Und aus der Neigung wissen die meisten Menschen einfach nichts anderes zu machen, als den Weg zu gehen, der 100.000 Mal oder 1 Million Mal vorher auf dieses Bedürfnis schon folgend andere Menschen gegangen sind. Aber es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, die bringen dann diese Astrologen, die meinen, alles sei im Horoskop festgelegt, die bringen die dann ins Schleudern. Da gibt es plötzlich Menschen, die antworten auf diese Herausforderungen der Natur kreativ. mit neuen Lösungen, mit eigenen Wegen. Und dann stehen die Astrologen plötzlich da und wissen nicht mehr, was los ist. Der hat doch eine Häufung im zweiten Feld, der Karl Marx, im Stier. Und was hat er gemacht? Hat er etwa Geld gehortet, wie das so ein Vulgärastrologe annehmen müsste? Hat er Geld gehortet und, war wahrer Materialist? Ja, nein. Nein, zunächst einmal nein. Denn er hat das Geld einfach ausgegeben, das er geerbt hat von seinem Vater. Und anschließend hat er seinem Freund Engels auf der Tasche gelegen. Ja, und hat von dem gelebt. Also in dem Sinn war er sicherlich kein Stier und kein Materialist. Aber er war Materialist, weiß Gott. Er hat gemeint, dass die Materie, das Materielle, das Geld, das ist, was überhaupt die Geschichte bewegt. Er war Materialist. Aber anders, als sich das die Leute so vorgestellt hätten, die damals sein Horoskop gedeutet vielleicht haben. Die wären total daneben gelegen. Man kann also auf die Herausforderung des Horoskops, Sonne im zweiten Feld im Stier, wie das der Karl Marx hatte, die Identifikation oder die Tendenz, sich mit der Sicherung der materiellen Existenz der Lebensgrundlagen zu identifizieren. Diese Herausforderung, die kann man weiß Gott anders erfüllen, als dass man einen Krämerladen aufmacht und dass man Geld hortet. So, also das zu dieser, wie soll man sagen, Eigenheit, dass häufig das Horoskop doch so gut trifft. Das verführt zu der Annahme, dass die Sterne eben doch zwingen und nicht nur geneigt machen. Leider ist diese Annahme in 95% der Fälle bei den Menschen auch richtig. Nur bei 5% ist es so, wenn es man so viel sind, dass die auf Herausforderungen ihrer Seele kreativ antworten. Und diese Möglichkeit, dazu braucht man, wenn man als Astrologe das prognostizieren will oder wenn man das herausfinden will, dazu braucht man sehr, sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie jemand, der eine solche Herausforderung kreativ beantwortet, wie der wohl damit umgeht. Was ich im Horoskop sehen kann, sind eigentlich nur diese Herausforderungen. Zum Beispiel mit Mars im zweiten Feld angenommen, dieses Thema Selbstbehauptung im Felde der materiellen Lebenssicherung. Das kann sehr, sehr viel Verschiedenes bedeuten. Darüber kann ich aus dem Horoskop nichts aussagen. Aber Generationen von Astrologen haben natürlich Erfahrungen gesammelt, was üblicherweise die Menschen machen, wenn sie den Mars da haben. Nicht machen müssen, aber was sie üblicherweise tun. Und üblicherweise sind das Menschen, die sagen, Umsatz. Mars im zweiten Feld, Umsatz. Ne? Wenn dir Geld fehlt, nicht sparen, Quatsch, mehr verdienen. So. Ne, sparen, das sagt jemand mit Saturn im zweiten Feld, der sagt sparen, einschränken. Jemand mit Mars im zweiten Feld, der sagt, es muss Geld her, wenn Geld fehlt, muss Geld her. Ja? Also Geld muss rein und wieder raus, Umsatz, ne? Fließen, das muss aktiv, das Geld muss aktiv Aktivität entfalten. Ja, also, der Astrologe entwickelt also auf diese Weise durchaus ein differenziertes Bild der Dynamik einer Persönlichkeit. Und nun stehen ja diese Planeten miteinander jeweils in bestimmten Aspekt, zueinander im Aspekt. Diese Aspekte bedeuten, wie ich Ihnen das schon angedeutet habe, dass die jeweiligen Persönlichkeitsanteile miteinander in Kontakt treten. Eigentlich heißt ein Aspekt, dass immer dann, wenn ein Persönlichkeitsanteil geweckt ist, durch eine Situation, immer dann, wenn Mars wach wird, wird auch Venus und Merkur wach. Ja? Das heißt eigentlich ein Aspekt, dass zwei oder mehr Kräfte gleichzeitig immer aktiv werden. Nun gibt es bei den Aspekten drei unterschiedliche Klassen. Wir unterteilen einerseits die analytischen Aspekte, die nannte man früher die disharmonischen Aspekte und noch weiter früher die schlechten. Also im Mittelalter sagte man einfach die schlechten Aspekte, weil man im Mittelalter der Meinung war, dass das, was Spannung erzeugt, schlecht ist. Ne? Ist irgendwie Unwohlsein oder so, schlechter Aspekt. Und Wir haben demgegenüber die synthetischen Aspekte, die nannte man früher die harmonischen oder eben im Mittelalter einfach die guten. Die Aspekte, die auf der Teilung des Kreises durch zwei und deren Halbierungen basieren, nennen wir die analytischen, die werden durch eine rote Linie gekennzeichnet, also das, die Opposition, das Quadrat, hier das 1,5 Quadrat oder da ein halb Quadrat, haben wir nicht? So, ne, das sind die Teilungen des Kreises durch 2, durch 4, durch 8. Und die Aspekte, die auf der Teilung des Kreises durch 3 basieren, sodass es ein Trigon, ein Dreieck gibt, das ist 120 Grad und dann davon die Hälfte 60 Grad, die nennt man die synthetischen, die werden blau gezeichnet. Und dann gibt es einen Sonderfall, eben die Konjunktion, dass zwei Planeten nebeneinander stehen. Die Astrologen sind nun der Meinung, dass Planeten, die ein Trigon miteinander bilden, also einen synthetischen Aspekt, dass diese Planeten, dass die jeweiligen Persönlichkeitsanteile für die betreffende Person leicht und problemlos kombinierbar, integrierbar sind. Diese beiden Teile scheinen der betreffenden Person gut miteinander zu gehen. Ich sage Ihnen das am besten an einem Beispiel. Nehmen wir an Saturn und Mars. Saturn habe ich Ihnen noch nicht erklärt. Saturn ist das Prinzip, hier unten haben wir das Prinzip Integration, ist es genannt, Integration und heißt Erfahrung und Gewissen, Integration, also mit Saturn geht es ganz grob gesagt um die Sicherung meiner Existenz. Der Saturn verkörpert das für alle Lebewesen charakteristische Prinzip Selbsterhaltungstrieb. Ja? Mich, das Überleben meines Organismus, meines Systems sichern. Ja? Das ist das Saturnische, Integration. Wir werden das ja alles noch im Einzelnen kennenlernen. So, jetzt nehmen wir mal an, Saturn und Mars stünden miteinander im Trigon. Das bedeutet dann, diese betreffende Person hat das Gefühl, dass die Sicherung meiner, also meine Lebenssicherung, also mein Selbsterhaltungstrieb, sich zwanglos verbinden lassen mit meinem Bedürfnis, mich zu behaupten. Ja? Das sind Menschen, die sagen, am besten sichere ich mich, indem ich ordentlich, indem ich gleich richtig kämpferisch auftrete, aktiv bin oder so, ja, sowas. Also Sicherung meiner Selbsterhaltung und Selbstbehauptung sind miteinander leicht verbindbar. Nun würde der eine oder andere von Ihnen vielleicht sagen, ha ja, ne, ist es ja auch. Ist doch ganz klar. Ne? Also der kann das verstehen. Und der meint dann auch, dass das ja auch ganz objektiv wahr ist. Ne? Das ist eben so. So meint das jemand mit so einem Trigon von Saturn und Mars zum Beispiel auch. Das ist eben so. Nicht ich sehe das so, sondern die Welt ist so. Es ist erstaunlich, und das werden Sie als Astrologen lernen, dass es dann Menschen gibt, die sehen die Welt ganz anders als Sie. Nämlich jemand, der ein Quadrat von Saturn und Mars hat, der denkt im Gegenteil. Der sagt, entweder ich versuche mich zu sichern, dann geht das immer auf Kosten meiner Selbstbehauptung. Dann muss ich mich immer, dann muss ich zurückstecken oder dann kann ich mich nicht so durchsetzen, denn das ist ja gefährlich. Oder ich setze mich aber durch, ja, dann geht das aber auf Kosten meiner Sicherheit. Dann riskiere ich was. Das heißt also, Sie sehen durch dieses Horoskop, werden ganz bestimmte Sichtweisen vorgeprägt, wie die Dinge in der Welt zusammenhängen. Kleinen Moment noch. Es werden bestimmte Sichtweisen vorgeprägt, wie die Welt so wohl ist. Zum Beispiel die Sichtweise, wer zu viel wagt, ne, wer da die Nase zu weit rausstreckt, der kriegt eins drauf. Mit einem Quadrat von Saturn und Mars ist man sensibilisiert dafür, dass es so endet. Ne? Aggressivität gibt sofort einen auf den Deckel. Wir tendieren dazu, solche grundlegenden Erfahrungen unseres Lebens für Naturgesetze zu halten. Die Astrologie belehrt uns, dass es nicht etwa von Natur aus so ist, dass es gefährlich ist, sich durchzusetzen, sondern dass es bestimmte Menschen gibt, die das so sehen. Und für die wird es dann auch gefährlich. Denn, wie ich Ihnen mal schon mal so sagte, wenn jemand misstrauisch ist, ne, wenn der meinetwegen einen Saturn-Sonne-Quadrat hat als Beispiel, ist ein bisschen misstrauisch, ne, dann wird der natürlich in seinem Misstrauen auch auf die Menschen in einer Weise zugehen, dass die ihrerseits misstrauisch werden. Weil sie denken, na, der ist so reserviert und der ist irgendwie so, der guckt so scheel von der Seite. Was hat denn der nur? Führt denn der was im Schilde? Oder warum ist denn der so kniepig irgendwie? Ja? Das heißt also, durch meine Art, die Welt zu sehen, produziere ich mir natürlich auch eine Welt, in der ich dann lebe. Insofern wird derjenige, der das Quadrat von Saturn und Mars hat, der wird auch Erfahrungen machen, die ihm Recht geben, dass es gefährlich ist. Der wird nämlich jede Aktivität so anlegen, dass schon eingebaut ist, dass irgendwann irgendjemand ihm dafür einen auf den Deckel gibt oder dass er die Erfahrung macht, dass die Realität sich seinen Impulsen feindlich in den Weg stellt. Der wird unbewusst diese Problematik auch inszenieren. Die Menschen permanent inszenieren die Menschen ihr Horoskop wie ein Theaterstück. Sie inszenieren ihr Leben wie so ein Theaterstück und machen ganz bestimmte Vorgaben für Dramen, die dort ablaufen sollen. Ihre Frage? Ach so, also die Frage geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Noch einen kleinen Moment, erinnern Sie mich nochmal dran, ich möchte erst noch an dieser Stelle bleiben. Also, Sie inszenieren eine ganz bestimmte Dynamik, die aus dem Horoskop erkennbar ist und meinen dann natürlich in aller Regel, das ist ja klar, dass das alles als Schicksal Ihnen jetzt widerfahre. Ja? Also, ich sage mal ein Beispiel. Vielleicht habe ich es schon mal genannt, bei den vielen Kursen weiß ich immer nie, welche Beispiele ich schon gesagt habe und welche nicht. Ist ein Fall aus meiner Praxis von ganzer Reihe von Jahren her, eine Frau, die eben entlassen wurde. Und die sagte, ich bin eigentlich immer loyal gewesen meinem Chef gegenüber und so und ich verstehe das eigentlich nicht. So, diese Frau, das kam in der Therapie oder in der Beratung dann raus, diese Frau fand ihren Chef ziemlich blöd. Und der Chef war nun jemand, der das gar nicht mochte, blöd gefunden zu werden. Aber sie hat ihm natürlich nie irgendetwas gesagt, das ist ja klar. Sie hat nie irgendeine Äußerung gemacht, sie hat immer ganz korrekt alles getan. Aber sie hat natürlich, wie sollte es anders sein, irgendwie schon mal so hat sie ihn sicher schon mal spüren lassen, was sie von ihm denkt. Aber es ist halt der Chef und der kann solche Untergebenen sich natürlich nicht gefallen lassen. Das heißt, sie kam nach einer Zeit darauf, dass dieses scheinbare, passiv erlittene Schicksal, dass sie da entlassen wird, ungerechtfertigt, dass sie daran eine ganze Menge Anteil hat, indem sie durch diese unbewussten Reaktionen dieses Verhalten des Chefs geradezu herausforderte. Sie hat also, wir haben viele, viele tausend Möglichkeiten, auf ganz subtile Art und Weise unser Schicksal zu konstruieren. Sie glauben gar nicht, wie viele Möglichkeiten Sie haben, sich dieses große Stück, was dieses hier, das ist das Drehbuch, ne? Dieses Drehbuch, Sie haben so unendlich viele Möglichkeiten, das zu inszenieren. Und manchmal ist es halt nötig, dass man sich einbildet, es sei Schicksal. Denn wenn es nicht Schicksal ist und man ist selbst dafür verantwortlich, dann macht die ganze Sache überhaupt gar keinen Spaß mehr. Also es macht ja überhaupt gar keinen Spaß, so richtig zu leiden unter irgendeiner Situation, wenn man sich selbst sagen müsste, das hast du erzeugt oder dafür bist du verantwortlich, dann ist ja der Dampf raus. Was macht es noch für einen Spaß, an der Welt sozusagen zu zerbrechen? Ja, wenn ich an der Welt zerbrechen will, wenn das mein Thema ist. Was macht es für einen Spaß, an der Welt zu zerbrechen, wenn hinterher sich herausstellen sollte, dass ich der Inszenierer, dass ich der Regisseur war? Dann ist das mit dem Zerbrechen natürlich diese ganze Dramatik weg. Die Dramatik lässt sich nur aufrechterhalten, solange ich glaube, dass das wirklich sozusagen ein tragisches Schicksal ist. Ja? Und dann, wenn ich dieses tragische Schicksal brauche, dann setze ich mich zum Beispiel nicht in einen solchen Kurs, wie Sie jetzt hier sitzen, denn dann steht da einer, der erzählt mir vielleicht, dass das gar kein tragisches Schicksal ist und das kann ich im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Also entweder gehe ich raus oder ich erkläre ihn für verrückt oder ich gehe am besten erst gar nicht hin. Ne, wenn der mir diesen Dauerlutscher nimmt. Ja? Wenn der herkommt und sagt einfach, das sei gar nicht tragisch oder so, ne, das sei ja von mir selbst erzeugt oder so, so ein Quatsch. Also ich will Ihnen damit nur Beispiele geben, wie viele Wege wir haben, dieses Schauspiel zu inszenieren. Und manchmal gehört dazu, dass wir vergessen, dass wir inszenieren. Denn sonst klappt es nicht. Viele Dinge klappen nicht, wenn ich weiß, was ich tue. Es gibt in bestimmten Situationen, kennen Sie das auch selbst, es gibt so bestimmte Dinge, wo die ganze Sache kaputt geht, wenn man sie ausspricht. Ja, man möchte, meinetwegen in einer Liebesbeziehung, man möchte erraten sein. Wenn man dem sagen muss, du, so musst du das machen, und wenn du so anfasst, dann ist das eine erogene Zone von mir und das macht dann Spaß, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Wenn der das nicht merkt, dass das eine erogene Zone ist und dass man das so machen muss, ja? Wenn man die Hand hinführen muss. Also es gibt viele Situationen, da bedarf es dieses Nicht-Wissens, nicht so bewusst Wissens, damit es überhaupt geht. Und das sind in vielen dramatischen Situationen, sind das die meisten Lebenssituationen wahrscheinlich, die dieses Unbewussten bedürfen. Nun können Sie natürlich sagen, ja, wollen Sie etwa behaupten, ne? Also irgendjemand von Ihnen müsste das jetzt eigentlich sagen, wollen Sie denn etwa behaupten, dass jemand, der im Flugzeug abstürzt bei einer Massenkatastrophe, dass der also das Drama Flugzeugabsturz inszenieren wollte? Ne? Und da das Fernsehen nicht da ist, sage ich Ihnen, ja, das will ich behaupten. Wenn das Fernsehen da wäre, würde ich es nicht sagen. Weil die machen dann immer so was Schreckliches daraus und erzählen dann irgendwelche Sachen und verdrehen einem das, und so hat man das ja gar nicht gemeint. Warum meine ich das? Es gibt immer wieder Berichte im Fernsehen, dass, das kommt so ab und zu mal vor, einmal im Jahr so, irgendein Flugzeugabsturz, irgendein Neckermann-Charterflugzeug stürzte ab und in der Tagesschau sagt dann der Mann, eine Frau war vor der Start dieser Maschine ganz nervös und zerrte ihren Mann schon, der schon in der Maschine saß, wieder raus und wollte à tout prix nicht in diese Maschine einsteigen, weil sie so ein ungutes Gefühl hatte. Und die stürzt dann halt ab. Gut, also ich denke, um es kurz zu machen, ich habe längere Zeit bei Professor Bender hier in Freiburg gearbeitet, am Institut für Grenzgebiete der Psychologie, und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir mehr wissen als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. In vielen Fällen kennen Sie das auch. Sie ahnen irgendwelche Zusammenhänge von irgendwas und wissen nicht so genau, woher es kommt. Sie ahnen, wie etwas ausgeht. Sie ahnen, was ein Mensch wirklich im Schilde führt. Sie kennen das alle, dass es diese paranormale Wahrnehmung gibt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass nicht nur bei sogenannten primitiven Völkern, wo die übrigens selbstverständlich ist, diese paranormale Wahrnehmung, und nicht nur bei Tieren, wo sie übrigens selbstverständlich ist, sondern dass bei allen Menschen diese paranormale Wahrnehmung bestens funktioniert. Bestens. Aber sie funktioniert natürlich nicht da. Das heißt, das kommt da oben nicht an. Und das darf es auch nicht. Denn wenn jemand wirklich abstürzen will, dann darf er sich das doch nicht da oben bewusst machen. Dann geht er ja nicht mehr rein in das Flugzeug. Ist ja nicht verrückt. Ja? Das heißt, wenn das mein Thema ist, dann darf ich es auch nicht wissen. Dazu ist dann diese Angst vielleicht zu groß. Wir würden viele Wege, die uns dazu führen, reif zu werden, die würden wir freiwillig nicht gehen. Wenn uns in der Pubertät irgendjemand sagt, du musst dieses Mädchen unglücklich lieben, weil du nämlich sonst über diesen Teil deiner Persönlichkeit nie etwas erfahren wirst, weil du bestimmte Einsichten nicht haben wirst, die du nur dadurch bekommen kannst, dass du dieses Leid erfährst. Wenn das so einem 14-, 16-, 17-Jährigen jemand erzählt, dann würde er sagen, also ich verzichte auf diese Erfahrung, ich will das Mädchen. Der würde ja nicht freiwillig mitmachen. Also wir müssen, wie das so in irgendeinem nicht Märchen, wird es so ausgedrückt, bei der Geburt berührt ein Engel unsere Stirn, dass wir halt vergessen. Wir vergessen eben auch diese Zusammenhänge, zum Beispiel den Zusammenhang, dass wir das Leben inszenieren. Wir müssen das vergessen, weil wir bestimmte Dinge sonst einfach nicht tun. Aber wir müssen es nicht radikal vergessen. Und wir können, und das ist meine Überzeugung, wir können also, wenn wir wissen, wenn wir, wie ich zutiefst überzeugt bin, im tiefen Schichten unseres Unbewussten wissen, was wir tun, wenn wir in das Flugzeug einsteigen, wenn wir einen bestimmten Menschen heiraten, der uns anschließend dann sadistisch quälen wird und so weiter. Wir tun das, weil ein bestimmtes Thema aktuell ist in unserer Seele und weil wir spüren, dass dieses Thema mit diesem Menschen oder in dieser Situation, in die ich dann hineinkomme, für mich am besten thematisiert werden kann. Das ist sozusagen die beste Schule und deswegen gehe ich dort hinein. Ihre Frage? Das ist schon auch so, nur die sind viel, also stärker als wir das heute sind, sind die noch in Kontakt mit solchen, ich sag mal so, instinktiven Fähigkeiten. Die sind nicht so rational überbordet. Und es gibt, das lässt sich auch belegen, das ist also bei Naturvölkern, es gibt zum Beispiel eine Episode, die ein Ethnologe, das war in den 40er Jahren, glaube ich, beschrieben hat. Da hat er versucht, einem Eingeborenen in Südamerika die Segnungen der Technik begreiflich zu machen und erklärte ihm das Telefon. Und dann hat ihn der Eingeborene ganz mitleidig angeguckt und hat gesagt, ja was, solche komplizierten Apparate braucht ihr dafür? Ich kann mit meinem Vater einfach so telefonieren. So, der, ich weiß jetzt, wo er ist und ich kann mit ihm in Kontakt treten. Das nennt man Telepathie. Für den war das etwas ganz Selbstverständliches. Und ich denke, dass wir durch die starke, dominante Herausbildung unserer linken Gehirnhälfte, in der dieses rationale Denken und so weiter so stark gefördert wird, dass wir dadurch diese Qualitäten einfach nach und nach verlieren. Wir werden immer instinktärmer, ne? Und dadurch geht das verloren, meine ich. Aber in tiefen Schichten unserer Seele bleibt es natürlich erhalten und ich denke, dass diese tiefen Schichten die sind, die uns manchmal scheinbar zufällig in bestimmte Situationen bringen. Wir würden gut daran tun, in jeder dieser Situationen das zu erkennen, was die Herausforderung ist, wenn wir verstehen würden, dass wir es sind, die uns dorthin gebracht haben, weil wir etwas ganz... Und zwar drängt es uns dazu, meinetwegen, wenn wir ein Quadrat von Mars und Saturn haben, dann drängt es uns dazu, Situationen aufzusuchen und zu inszenieren, in denen die Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse gefährlich erscheint. Wir machen dann immer wieder Erlebnisse, dass es gefährlich ist, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Und die Frage ist natürlich, ja, warum zum Teufel? Warum zum Teufel müssen wir das oder tun wir das? Die Antwort darauf kann ich Ihnen schlechterdings nicht geben. Die wäre eigentlich religiös. Die Frage ist, warum sind die Gesetze der Natur so, wie sie sind? Ich glaube, dass diese verschiedenen, wie soll man sagen, Arten in der Welt zu sein, meinetwegen aus einem solchen Konflikt resultiert natürlich ein bestimmtes Leitpotenzial. Und Sie wissen, Leid ist das schnellste Pferd zur Erkenntnis. Leid führt dazu, dass wir Dinge tiefer verstehen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn wir in einer Gegend wohnen, wo die gebratenen Tauben uns in den Mund fliegen, oder beziehungsweise wieder in diesen gemäßigten Breiten, wo also immer frisches Obst da ist und die Ernährung gesichert ist, Nun, wenn immer frische Sachen da sind, braucht man keinen Kühlschrank zu erfinden, um die Dinge frisch zu halten. Wenn aber die Dinge verrotten oder wenn der Winter da ist, kommt und wo man gar nichts zu fressen hat, dann überlegt man sich, was man wohl machen könnte, dass man im Winter haltbare Sachen hat. Das heißt, aus der Not resultiert sehr häufig eine tiefere Einsicht in die Zusammenhänge der Dinge. Die meisten Menschen würden viele Entwicklungsschritte ganz schlechterdings nicht tun, wenn sie nicht durch Not dazu gezwungen würden. Ich denke an einen Klienten, den ich heute in der Therapie hatte, der hat definitiv gesagt, seine Frau hat ihn verlassen, der hat definitiv gesagt, ich würde nie hier bei Ihnen sitzen, wenn die nicht jetzt weggegangen wäre und gesagt hat, ehe du nicht eine Therapie anfängst, komme ich nicht zurück. Du musst erst einmal erwachsen werden. Ja? Ich würde hier nicht sitzen, das käme ihm gar nicht in den Sinn. Aber jetzt sitzt er halt da. Und ich denke, das tut ihm gut. Also er tut etwas für seine Entwicklung. Viele Menschen, die meisten Menschen, würden die wirklich schweren Schritte nicht gehen, wenn sie nicht durch Leid. Warum auch? Also ein Aspekt ist sicher, dass ich durch solche Herausforderungen dazu genötigt werde, bestimmte Facetten des Lebens in einem tieferen Sinn zu begreifen, mehr zu durchdringen. Und die Frage ist jetzt wieder, ja, warum soll ich denn das? Und ich denke mir, die Zellen meines Organismus haben dafür, dass ich als Peter Niehenke existieren kann, müssen die bestimmte Dinge können. Die müssen sich in einer bestimmten Weise entwickeln, die müssen sehr koordiniert handeln, damit das Ding, dieser Organismus, der Peter heißt, damit der weiter existieren kann. Und so denke ich, dass wir als einzelne Individuen wahrscheinlich auch, damit das Ganze, was man so diesen Vorgang Leben oder Kosmos, ne, dieser ganze Kosmos, dass der überhaupt am Leben erhalten bleibt, dafür müssen bestimmte Prozesse ablaufen. Und ich bin überzeugt, dass diese Dinge, die wir dort lernen müssen, die wir dann unseren Kindern weitergeben, die dann in einem langen Entwicklungsprozess unsere Erde an irgendeine Stelle führen, die Menschheit an irgendeine Stelle führen, dass die dort sozusagen in diesem kosmischen Entwicklungsprozess ihren Platz haben, ihren Sinn haben. Ja? Das ist meine, wenn Sie so wollen, Religion. Also meine Antwort auf die Frage, warum denn das so passiert. Diese Antwort ist aber nicht wirklich wichtig. Es ist nicht wichtig, dass ich Ihnen beantworte, warum die Schwerkraft existiert und warum also ein Apfel runterfällt, wenn er sich vom Baum gelöst hat. Das ist nicht wirklich wichtig. Wichtig für Sie ist, dass das so ist. Wichtig für Sie ist die Erfahrung, die wir Astrologen immer wieder machen, dass Menschen, die im Einklang mit ihrem Horoskop leben, das heißt, die diesen Impulsen, die dort aus dem Horoskop erwachsen, Raum geben, dass diese Menschen gesund sind, dass diese Menschen das Gefühl eines erfüllten Lebens haben, dass diese Menschen das Gefühl haben, so wie es ist, ist es richtig, so lebe ich richtig. Sie sind im Einklang mit den Gesetzen der Natur, wenn Sie so wollen, im Einklang mit den Gesetzen ihrer innersten Natur. Und das ist gesund, und das, dass sie im Einklang damit sind. Nicht, weil es vielleicht notwendig ist, dass die Erde irgendwann einmal von lauter Geistwesen beseelt wird, weil wir uns sukzessive von unserem Körper haben trennen können oder sonst irgendwie so eine Übung, die man da vielleicht jetzt im Moment gerade macht. Da war noch eine Frage, oder hat sich das erledigt?
Nee, eigentlich nicht. Also angenommen, im Horoskop steht es irgendwie spielt mit spannungsreichen Aspekten oder analytischen Aspekten.
Ja. Angenehm. Doch.
Ja, aber noch dazu geschrieben.
Ja.
Gibt es denn die Möglichkeit, wenn ich einen Aspekt in seiner Qualität erkannt habe, den einfach durch einen Bewusstseinsprozess gewissermaßen zu überwinden, dass es eben immer mal.
Nein, um Gottes Willen. Überlegen Sie sich das doch mal. Ja. Das ganze Leben, ich meine, wenn Sie das dann überwunden haben, dann können Sie beruhigt sterben. Also das Leben besteht doch aus einem dauernden Leben oder Bewegung entsteht doch dauernd aus Spannungsgefälle. Und Sie werden immer wieder feststellen, es gibt Menschen, die sind in irgendeinem Stress, in irgendeiner Spannung. Als Therapeut erlebe ich das immer wieder. Gut, dann gelingt es Ihnen vielleicht, die Spannung zu reduzieren. Und dann auf einmal merken Sie, nee, so ganz ohne Spannung, das ist auch wieder nichts. Dann merken Sie auf einmal, dass Sie das ja eigentlich brauchen. dass das ganze Leben ihnen ja auch irgendwie viel zu langweilig wird, wenn die Spannung fehlt. Jemand, der einen bestimmten Aspekt hat, der leidet nicht unter der Spannung, die dieser Aspekt bedeutet. Im Gegenteil, wenn er sich dieser Spannung wirklich öffnet, dann sieht er das ungeheure kreative Potenzial, das darin steckt. Der leidet darunter unter ganz bestimmten Formen der Realisierung dieses Aspekts. Oder meistens leidet er darunter, dass er versucht, dieser Spannung auszuweichen. Dass er also irgendwie versucht, drumherum zu kommen oder es nicht zu leben oder es sich bequem zu machen. Und dann merkt er, dass es so nicht geht oder daraus resultiert Leid. Ja? Es gibt, ich habe Ihnen das am Anfang mal in einem Bild gesagt, es gibt in der Natur oder auch bei Konstruktionen von Menschen, gibt es Bilder und Konstruktionen, die atmen Spannung. Und das ist sozusagen das Entscheidende der Ästhetik dieser Konstruktion oder bestimmter Bilder. Oder bei manchen Malern würde man sagen, so wie sie ein Bild aufbauen, das ist geballte Spannung. Und das ist gerade das Faszinierende. Und es gibt andere, die sind von einer tiefen, beglückenden sozusagen Ruhe und Ausgewogenheit. Und beides ist toll. Man kann das eine ohne das andere nicht auf Dauer ertragen. Ja? Ich denke, Leben ist immer so dieses Mitmachen, die Spannung mitmachen. Keiner hat ja nur das. Jeder hat Entspannungsaspekte oder jeder hat einen Mond oder einen Jupiter, der ihm die Begabung gibt, sich also zu entspannen oder zu regenerieren. Ne? Für manche Menschen, das habe ich also mit Erstaunen feststellen müssen, weil ich selbst als Stier ziemlich bequem bin, für manche Menschen sind bestimmte Dinge, die ich als den absoluten Stress empfinde, die sind für die total, da werden sie erst richtig munter. Ne? Dieser Messner da, oder wie er heißt, der muss auf den Himalaya, damit er sich richtig wohlfühlt. Andere müssen aus 3000 Meter mit dem Fallschirm irgendwo runterspringen, wo ich sterben würde. Die brauchen das, damit sie das angenehme Aktivationsniveau erreichen, ne? Damit sie so richtig so ein bisschen kribbelt, dass es kribbelt. Ja? Bei mir reicht die Achterbahn und es kribbelt schon mehr. Ja? Also die Vorstellung, dass Spannungslosigkeit angenehm wäre, ist absolut daneben. Für viele, gerade die Menschen, die diese Spannungsaspekte haben, brauchen auch diese Spannung. Und sie leiden niemals unter der Spannung als solcher. Sie leiden unter den Konkretisierungen der jeweiligen Aspekte. Darunter leiden sie. So, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihr Zuhören und wir sehen uns wieder nach Ostern. Schöne Feiertage wünsche ich Ihnen.